Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Heute begrüßen wir Markus Grassegger in unserem Podcast. Er ist zwar kein Ofenbauer, aber seit einigen Jahren als Verkaufsleiter bei der Firma Spartherm tätig. Obwohl das Fahrwasser dort derzeit nicht ganz einfach ist, steht er uns offen Rede und Antwort, ohne ein vielleicht unangenehmes Thema auszuklammern. Er räumt mit Gerüchten auf, stellt Fakten richtig und bringt somit etwas mehr Licht ins Dunkel. Hallo Markus, schön, dass du den Weg hier ins Münsterland gefunden hast vom nahen Osnabrück. Schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank Andreas erstmal für die Einladung, für die Wertschätzung. Ich freue mich total darauf, mit dir jetzt den Podcast hier zu machen.
Ja, danke dir. Du bist ja schon ein bisschen länger jetzt in der Ofenbranche.
Ja, 4 Jahre.
Magst du uns mal so deinen Werdegang bis in die Ofenbranche leiten?
Sehr gerne. Also, wenn ich mal zurückrechne, 2005 genau angefangen mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann bei einem Fliesenhersteller im Osnabrücker Land. Das habe ich dann 3 Jahre lang gemacht. Und bin dann übernommen worden. Damals war ja, ich glaube, die Lehman Brothers Krise sozusagen. Ja, ne? Ich war damals total, erstmal, da kommen wir nachher noch wahrscheinlich drauf, aber Ausbildung, ich war total erstmal froh, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Mhm. Ich musste mich da auch wirklich hart durchsetzen, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und dann, als die Ausbildung fertig war, war ich total dankbar, übernommen werden zu können, weil damals war einfach eine schwierige Krise einfach auch. Ne? Und ich hatte damals in der Ausbildung mich ganz gut im Vertrieb gemacht, beziehungsweise in der Betreuung von Kunden, hatte da auch am meisten Freude. Und dann war eigentlich der Plan, für den Vertriebsinnendienst Deutschland zu wechseln, aber man hat mich damals eine Stelle frei für den Export vorgesehen.
Okay.
Und so kam ich dann 2008 in den Export und habe dann, oh, das habe ich auch ein paar Jahre lang gemacht, muss auch mal weiterrechnen, 7 Jahre lang Innendienst gemacht, habe einen Kalender betreut und verlängerte Arm auch für Niederlassungen in den USA, da mit den Außendienstmitarbeitern, also da habe ich einfach irrsinnige Freude auch am Innendienst und dann am Vertrieb entdeckt und dann wollte ich aber irgendwann mal mehr. Ich wollte halt auch in den Außendienst wechseln und dann hat sich dann damals 2015 dann die Situation ergeben, dass ich Area Sales Manager für Österreich, Skandinavien, Spanien, Portugal wurde.
Okay.
Ja, man war direkt Schritt ins kalte Wasser, dann raus und hatte eine kurze, knackige Einarbeitung. Ich kannte natürlich die Produkte und alles und die Kunden, aber trotzdem rauszugehen, mit den Kunden direkt zu interagieren, das war schon was Neues für mich. Ja. Ne? War aber total spannend und das habe ich dann bis 2017 gemacht. Und dann bin ich ins Ruhrgebiet gewechselt, gar nicht weit von dir weg.
Okay.
Ja, nach Herne. Da bin ich dann zu Reckli gewechselt. Denn bei Agilit damals, ich war dann insgesamt mit der Ausbildung dann ja knapp 10, 11 Jahre dort, hatte aber kein Entwicklungspotenzial mehr. Und ich wollte irgendwann nochmal den Schritt in die Vertriebsführung machen. Und dann kam ich dann über Umwege dann ins Ruhrgebiet, denn dort hat man jemanden gesucht, der auch ja eigentlich als International Sales Manager anfängt, aber dann nach 2 Jahren irgendwann mal Exportleiter wird.
Mhm.
Und das war für mich so die Motivation, mal das Nest zu verlassen und dann Richtung Ruhrgebiet zu wechseln. Und dort habe ich dann direkt eine super Einarbeitung gehabt. Und dann ist aber der Vertriebsleiter Deutschland hat aufgehört. Und ich hatte damals von dem Geschäftsführer die Chance bekommen, direkt Vertriebsleiter Deutschland zu werden. Mhm. Natürlich mit damals, lass mich zurückrechnen, 30 Jahre war ich damals, okay, noch sehr jung. Mein Team war deutlich älter als ich. Das war natürlich extrem kaltes Wasser.
Ja.
Aber das ganze Team hat mich da super unterstützt und dann bin ich Vertriebsleiter Deutschland geworden für den Bereich, Reckli muss ich vielleicht nochmal kurz erzählen, das ist auch wieder, hat mit dem Handwerk zu tun, aber nicht mit Fliesenlegern, sondern eher mit den Betonbauern.
Ja.
Denn wir haben Schalungseinlagen gemacht, also Matrizen, um Fassaden zu kreieren, zu gestalten.
Ja.
Und da waren natürlich die kaufenden Kunden, waren die Betonbauer. Und ja, das war auch ein sehr spannendes Metier. Und genau, das habe ich dann gemacht bis 2020. Und dann ist ja diese berühmte Pandemie, die Corona-Krise gestartet. Und genau, dann habe ich einfach die Augen offen gehalten. Und dann war es eigentlich eher eine glückliche Fügung, weil dann kam ich über einen Headhunter, der dann für Spartan gesucht hat, Vertriebsleitung Dach. Mhm. Der Andreas Schönfeld ist damals aufgestiegen zur Geschäftsführung und hat dort einfach einen Nachfolger gesucht.
Ja.
Und ja, so kam ich dann halt ins Gespräch und ich wusste auch erst gar nicht, um was es da genau geht. Ich wusste nur, es ist ein Kaminhersteller, aber der Radius war relativ breit gesteckt und dann konnte man natürlich eins und eins zusammenziehen, hätte aber auch was anderes sein können. Dann haben wir kurz gesprochen, dann habe ich den Andreas kennengelernt und da habe ich sofort ein gutes Bauchgefühl gehabt. Und dann bin ich zurück in die Heimat gekehrt im Jahr 2020, wieder nach Melle und dann zu Spartan. Ja.
Ja, das ist ja schon eine Reise.
Ja, schon eine kleine Reise, aber sehr baulastig, also immer Bauindustrie und sehr handwerkerlastig. Also das hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Wobei ich sagen muss, ich habe eigentlich zwei linke Hände. Also aber ja, also ganz ehrlich, aber irgendwie habe ich die Faszination für das Handwerk. Meine Familie sind auch alles Handwerker, außer mein Vater, der ist auch Vertriebler und ich. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich einfach so begeistert bin, was man mit den Händen machen kann und was man da kreieren kann. Und ich fühle mich mit den Leuten einfach sehr wohl. Und von daher passte das sehr gut. Und dann die Ofenbranche ist nochmal was ganz anderes. Extrem besonders, ne? Also sehr familiär. Da habe ich mich sofort wohl gefühlt.
Jetzt bist du bei Spartherm eingestiegen. Ist ja kein kleiner Laden, hätte ich fast gesagt. Ja, Laden ist jetzt gemein gesagt. Nein, kein kleiner Hersteller. Da reinzukommen in diese Branche, war das sehr einfach oder ist der einfach gemacht worden oder war schon auch ein bisschen Arbeit?
Oh, das war auch schon ein bisschen Arbeit, ja. Nee, keine Frage. Also erstmal, aber doch nicht so krass, wie man das vielleicht von außen meinen könnte. Also Spartan hat wirklich ein tolles Umfeld. Da sind ja auch wirklich viele, viele tolle Mitarbeiter, die schon seit Jahren auch da sind, die es mir sehr einfach gemacht haben. Damals die Nicole Heggemann, die schon seit über 20 Jahren dabei ist, die hat mir das sehr, sehr einfach gemacht, um da wirklich gut reinzukommen. Auch das Außendienstteam, was ja zum Großteil auch schon sehr lange dabei ist, hat mir das auch sehr einfach gemacht. Und ich habe da eine gute Einarbeitung gehabt, bin dann auch mit dem Andreas dann direkt dann zu den Weihnachtsgesprächen mitgefahren, habe viele Kunden kennengelernt. Ne? Ja, ja. Ist ja auch sehr komplex bei uns im Geschäftsfeld. Wir haben ja diesen dreistufigen Vertrieb, wir haben Direktkunden, dann haben wir noch die Kaminofenpartner und das dauert natürlich seine Zeit, muss man sagen, bis man da reinkommt, aber ja, am Ende hat das alles wunderbar funktioniert und ich war relativ schnell dann auch heimisch.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich sag mal, vor deiner Zeit oder vor der von Andreas Schönfeld war es ja doch schon auch nicht ganz einfach mit den ganzen Übergängen. Hast du da irgendwas von mitgekriegt? Sag mal, von Waldemar zum Herrn Bauer und dann zum Frank Rokossa? Oder ist das spurlos an dir vorbeigegangen?
Nein, man wird natürlich zwangsläufig damit konfrontiert. Aber ich muss erstmal sagen, ich gehe da immer mit einem gewissen Demut auch ran, weil das sind auch alles große Namen, die du da aufgezählt hast, die natürlich auch Spartan geprägt haben, die Branche geprägt haben. Und aber natürlich wird man damit zwangsläufig auch immer wieder konfrontiert mit der Historie. Den Waldemar habe ich leider nicht mehr kennenlernen können, aber ich höre immer noch, auch heute noch immer wieder von unseren Spartan-Kunden auch Positives. Martin Bauer ist immer noch mein Kollege, ja, den ich auch sehr schätze. Ne? Es ist für mich natürlich als junger Kerl auch immer wichtig, da jemanden noch zu haben, der so eine Art Mentorfunktion hat, der sich einfach gut auskennt, der auch alles kennt. Und viele im Bereich Deutschland kriegen das vielleicht gar nicht mehr direkt mit, aber der Martin ist immer noch allgegenwärtig bei uns. Und weil er im Export ist, heißt es nicht, dass er mit uns nichts mehr zu tun hat. Ne? Also wir sind da sehr eng im Austausch und ich meine, er hat sogar in diesem Jahr noch einen Vortrag gehalten in Linz.
Ja,
war er mal wieder auf der Bildfläche und wir sagen auch immer, Mensch Martin, du kannst das so gut, mach das doch noch ein bisschen öfter. Ja, vielleicht werden wir noch mal öfters auf der Bühne sehen.
Ja, ne? Macht er ja auch, also ist er ja wirklich begeisternd.
Ja.
Und er schafft ja auch das ganze Publikum quasi mitzureißen.
Absolut.
Also da.
Das ist schon ein großes Kino, also da hat er, das hat er im Blut.
Ja, auch wenn er da nicht viel über Öfen redet, aber er bringt doch einiges mit rüber.
Ja.
Ja, mit dir und Andreas, zumindest habe ich das so außen wahrgenommen, hatte man auf jeden Fall das Gefühl einer sehr positiven Entwicklung und es ist auch alles ein bisschen in ruhigere Bahnen gekommen. Ja. Ja, bis es dann wieder irgendwann auseinandergegangen ist. Magst du da was zu sagen? Oder?
Ja, also erstmal ein paar Worte zu Andreas. Also an Andreas habe ich natürlich viel zu verdanken. Er war am Ende derjenige, der auch entschieden hat, dass ich zu Spartan komme. Und der natürlich auch dafür gesorgt hat, dass ich da eine super Einarbeitung hatte und der es mir auch leicht gemacht hat, muss ich sagen. Also das war hat auch Spaß gemacht, gemeinsam auch dann den Markt zu bearbeiten. Natürlich war es dann am Ende, ja, am Ende ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist, muss man dazu sagen. Und wir sehen uns ja auch immer noch, ne? Also wir haben immer noch momentan die Situation, dass wir uns immer mal wieder auf irgendwelchen Branchenveranstaltungen sehen. Mhm. Wir haben jetzt so keinen persönlichen Kontakt, aber man sieht sich immer wieder auf irgendwelchen Branchenveranstaltungen. Und ich glaube auch, dass es für die Branche eine sehr gute Sache ist, dass er auch erhalten geblieben ist. Er hat ja ein wahnsinniges Netzwerk, er hat auch verdammt viel erlebt, er hat auch viel getan für die Branche, er ist in vielen Verbänden auch. Er war bei der Hagos, bei Spartim, jetzt wieder bei Auszuflammen. Ich glaube, er ist für Auszuflammen Gewinn und am Ende auch für die Branche. Und es ist schön, dass er noch da geblieben ist.
Ne? Keine Frage. Ja, im Prinzip ist dann ja die Geschichte mit der Steuer passiert. Mhm. Gibt so wahnsinnig viele Gerüchte, Geschichten. Wie ist das aus deiner offiziellen Sicht?
Ja, auf meiner offiziellen Sicht, da sieh mir bitte nach, dass ich da auch nicht großartig was zu sagen kann, weil natürlich das ein schwebendes Verfahren ist, was aber in diesem Jahr wohl noch geklärt werden soll. Deswegen, also das ist einfach noch eine Situation, es wird jetzt bald Klarheit geben. Ne? Mhm. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, dass diese ganzen Zeitungsberichte, die natürlich mit dieser Geschichte einhergegangen sind, einen Imageverlust für uns auch beschert haben. Das kann man nicht anders sagen, denn man hat immer das Gefühl, es kommt gerade ein bisschen Ruhe rein, dann kommt wieder ein neuer Bericht. Das war schon sehr, sehr sportlich für mich, für uns, gerade auch in der Außenwirkung, wenn man mit Kunden, wenn man im Markt sehr, ja, mit der Öffentlichkeit auch zu tun hat, ist es halt sehr zäh gewesen. Und was man aber auch vergisst so ein bisschen ist, dass natürlich das auch intern für Unsicherheit gesorgt hat. Ne? Und wir haben so viele tolle Menschen bei Spartim, die wirklich alles dafür tun, dass wir dass wir den Leuten ein tolles Feuererlebnis bereiten, sage ich mal, und diese Menschen können da überhaupt nichts, was da im Raum steht, ja, die können da überhaupt nichts machen, und das war halt auch intern sehr viel, ein großer Kraftakt auch da, das Team zusammenzuhalten, Positivität auszustrahlen, und das ist uns, glaube ich, in der Führungsebene von Spartim bis dato sehr gut gelungen. Ja. Ne? Und wenn jetzt dann irgendwann Klarheit reinkommt, und ich denke mal, dann können wir da auch irgendwann großen Haken hintermachen, und dann gucken wir wieder nach vorne.
Ja. Ne? Moment bist du das Gesicht von Spartim, zumindest was die Außendarstellung betrifft. Jetzt entscheidest du ja nicht alles. Jetzt gibt's manchmal Entscheidungen, die vielleicht die Geschäftsführung fällt, und du musst sie aber immer, also ich kriege dann ein Newsletter, da steht dann Markus Grassegger drüber, der muss dann Sachen verkaufen, die ihm vielleicht auch nicht immer gefallen. Ist das einfach oder sehe ich das falsch?
Nein, also
oder ist das Schmerzensgeld?
Nein. Also man muss ganz klar sagen, also erstmal habe ich ein dickes Fell, ich bin Lockenkopf, weißt du ja. Federt da viel ab. Nein. Erstmal sind das Entscheidungen, die wir natürlich gemeinsam auch intern dann diskutieren und die wir gemeinsam entscheiden. Also ich stehe da auch hinter. Das ist eine. Natürlich bin ich irgendwo auch ein Stück weit in dieser sogenannten Sandwich-Position. Einmal Sprachrohr zum Markt, natürlich aber auch noch intern. Und aber das ist das ist mein Job, und das macht mir aber auch Spaß. Also um da die Frage mal zu beantworten, ja, also klar braucht man ein dickes Fell, aber das braucht man, glaube ich, immer in solchen Positionen, die ich auch bekleide. Und das habe ich, und es macht mir aber auch nach wie vor großen Spaß.
Ja. Okay. Also keine Demotivation für dich.
Nein, überhaupt nicht. Nein, aber dafür muss ich ja wirklich sagen, ist einfach auch viel, viel Positives, was mich wieder motiviert. Das ist das Team, was wir vor Ort haben. Das sind aber auch die Kunden, die Gespräche. Auch die Produkte, die wir bei Spartim haben, aber auch die Branche, das ist einfach ein ganz besonderes Metier, ein besonderes Feld, und das ist einfach, ja, einfach besonders, und das treibt mich halt auch an.
Ja, jetzt haben sie dir schon wieder irgendwelche, oder euch, Knüppel geworfen.
Ah, okay.
Mit dem Geschäftsführer, der jetzt, ich glaube, ein Jahr bei euch war, wenn ich das richtig
genau, ich glaube, ein Jahr.
Jetzt hat man festgestellt, dass er dann doch nicht mehr darf. Hört sich nach außen unglücklich an.
Ja, also klar. Auf der einen Seite für das Image ist das natürlich wieder ein Schlag, keine Frage, weil man natürlich sich dann wieder fragt, Mensch, was ist denn bei Spartim gerade los? Uns hat das aber auch getroffen, weil wir natürlich da genauso überrascht waren. Also das ist aber so, wie auch das offizielle Statement auch aussagt, dass es dort Komplikationen gab zwischen ihm und dieser Personalberatungsfirma, denn der Benedikt kam über eine externe Firma zu Spartim, und dort gab es wohl in dem Vertragswerk wohl irgendwelche Komplikationen, die dazu geführt haben, dass man am Ende die Weiterarbeit nicht weiterführen konnte. Und das haben wir auch erst gerade vor 2-3 Tagen offiziell erfahren, und es ist halt die Situation. Ist natürlich schade, wir bedauern das auch, weil der Benedikt natürlich auch im Bereich der Operations wirklich auch viel Gutes gemacht hat. Er hat in positiven Einfluss gehabt auf die Probleme, die wir hatten. Du selber hattest ja auch mit, vor einem Jahr mit mir gesprochen, Mensch, bei Spartiam, da waren ein paar Sachen, die verbesserungswürdig sind. Natürlich sind wir nicht perfekt, aber wir haben in den letzten Monaten gemeinsam mit dem Team in Melle, aber auch mit Benedikt Lücke natürlich einige Schritte nach vorne gemacht und das sehen wir halt auch. Und ich denke, dass viele das auch schon gespürt haben, aber das ist auch nochmal die Botschaft an dich, an euch. Das Team ist ja nach wie vor da. Wir arbeiten an diesem, wir gehen diesen Weg weiter. Und wir hatten gerade jetzt vor zwei Tagen, oder letzte Woche war das, letzte Woche Freitag, Kunden bei uns zur Schulung und da haben wir das auch gesagt, dass der Weg weitergeht und dass ich davon überzeugt bin, dass im Jahr 25 wir wieder einen Schritt nach vorne machen werden. Ja. Also das, was da angestoßen wurde, das wird auf jeden Fall weitergeführt und geht in die richtige Richtung.
Ist denn geplant, einen neuen Geschäftsführer zu suchen?
Definitiv. Also ja. Das ist auch der Plan. Also aktuell ist es so, dass der Raimund Santinge, der auch schon jahrelang in der Branche tätig ist, bei unserer Tochterfirma Dru, der Geschäftsführer ist und der ist auch bei uns der Holdingchef mit Frau Rokossa gemeinsam und der Raimund wird jetzt in dieser Phase gerade die Geschäftsleitung in Melle unterstützen. Das ist zum einen die Michelle Lauchs, die ist verantwortlich für Finanzen, Daniel Priebel verantwortlich für die operative Entwicklung und Produktmanagement und der Klaus Mehnert für SAP und IT. Und das Ganze war halt auch nicht geplant, muss man dazu sagen. Ja, ja, ne? Weil das gibt natürlich noch keinen Plan B, das heißt, vorübergehend ist das erstmal so der Fall, aber es wird definitiv wieder ein neuer Geschäftsführer gesucht. Mhm. Ich gehe davon aus, dass dann irgendwann auch ein Zeitnah wieder neuer präsentiert wird.
Ja, okay. Ja, lassen wir mal die Personenangelegenheiten an der Seite. Die Branche hat ja im Moment so einen kleinen Umbruch, hätte ich fast gesagt. Viele Hersteller haben jetzt irgendwelche neuen Techniken, ob das jetzt Brunners Greenline oder Camina Schmidt mit ihrer Evoline ist. Was dürfen wir da bei euch erwarten?
Also erstmal muss gesagt sein, dass unsere Geräte alle derzeit gültigen Anforderungen auch ohne Abgasnachbehandlung nachkommen und ich gehe auch davon aus, dass wir zukünftig auch unter anderem diese Geräte um optionale Katalysatoren erweitern. Also das ist auf jeden Fall der Plan. Ansonsten haben wir festgestellt, dass seit der Pandemie quasi dieser Trend zu kleineren, kompakteren Geräten einfach auch der Fall ist. Da sind wir mit der Lean-Serie haben wir, glaube ich, genau das Nadelöhr auch getroffen. Ja, also da geht das genau in die richtige Richtung. Und ansonsten haben wir auch in puncto Funktionalität einiges noch im Petto. Zum Beispiel auf der Haros-Börse im April hatten wir die Abgasklappe, die elektrische, die S-ELA vorgestellt. Mhm. Haben wir auch auf der Peter-Jensen-Haus-Messe gezeigt. Die werden wir jetzt noch in diesem Jahr auf den Markt bringen. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, dass wir uns so ein bisschen von den negativen Einflüssen eines starken Schornsteinsystems absetzen und zu jedem Zeitpunkt des Abbrandes eine perfekte Verbrennung gewährleisten. Also das ist so der Hintergrund der ganzen Geschichte. Parallel dazu sind wir auch noch dabei, im Bereich Elektro und Wasserstoff mit Dru einiges zu entwickeln. Okay. Also dort ist der Raimund dran mit seinem Team. Also es wird auch wirklich an Wasserstoff geforscht und unser Virtu eWolf, also das ist für mich auch schon wirklich State of the Art, was dieses Elektrofeuer auch angeht. Mhm. Nochmal, ich will das echte Feuer damit nicht wegrationalisieren. Das ist für uns nur eine zukünftige Möglichkeit, auch auf Stückzahlen zu kommen natürlich und auch gewissen politischen Themen auch entgegenzuwirken, weil du weißt selber, wenn du mal guckst in Städten, wo vielleicht auch keine Kamine oder ein echtes Feuer möglich ist, dann kann man vielleicht damit auch mit so einer Art Feuer oder Showfeuer dann auch punkten. Und daran arbeiten wir halt auch und stellen uns somit halt auch breit auf. Und ansonsten sind natürlich noch ein paar Sachen im Köcher, aber wir wollen ja auch nicht alles verraten. Okay. Wir wollen ein bisschen spannend bleiben mit Spartherm.
Ja, wird nicht langweilig. Ja. im Prinzip Elektrofeuer, ich muss sagen, bei uns hier auf dem Lande ist die Nachfrage tatsächlich geringer. Ich sehe es halt immer so ein bisschen als Deko. Mal gucken, was da in Zukunft passiert. Ich hoffe, dass wir das Holzfeuer doch entsprechend weiter verwerten dürfen. Ja. Aber klar, es gibt immer Einsatzzwecke davon, wo man das einbauen kann. Sieht toll aus, auch gar keine Frage. Aber wie gesagt, für mich ist es eher ein Deko dann. Ja. Wenn man es als solches sieht, dann passt es ja auch wieder. Gibt es irgendwelche Ofenbau-Highlights, die du miterlebt hast von Öfen, die irgendwo gebaut wurden, von denen du was erzählen kannst?
Ja, absolut. Also ein Beispiel, was mir da immer einfällt, ist dann Also erstmal diese tollen Sonderanfertigungen oder auch generell, wenn unsere Ofenbauer Kamineinsätze dann verbauen, das ist für mich eigentlich immer ein Kunstwerk. Das ist das eine. Und speziell auf die Frage vielleicht, was mich total von den Socken gehauen hat damals, war unser Premium Quattro, kennst du vielleicht?
Ja.
Das ist dieser große Vierseiter.
Ja, ja, ja.
Mit der Premium-Technik, das wurde, glaube ich, damals 2019 vor meiner Zeit noch auf der ISH ausgestellt. Und ich habe tatsächlich auch mal ein, zwei Geräte in live gesehen, ja, beim Kunden. Das war echt einfach, ja, es war total begeisternd, was da möglich ist und was für Emotionen das auch mit sich bringt. Nee, aber da muss ich sagen, deswegen ist gerade dieses Handwerk auch so besonders, weil man einfach unglaublich kreativ sein kann, man wahnsinnige tolle Kunstwerke dann auch kreiert.
Kriegst du das denn als Einsatzhersteller auch mit, wie die Dinger dann hinterher aussehen oder nur im Katalog?
Nein, ich krieg das schon noch mit. Also ich achte auch immer darauf. Wir sind natürlich auch im Dialog mit unseren Ofenbaupartnern, dass wir dort auch mal versorgt werden mit echten Fotos natürlich. Ja. Ne, wir wollen natürlich auch immer. Ich finde gerade das in der heutigen Zeit, Social Media und so weiter, hat so viel Potenzial auch zu zeigen. Ne? Mhm. Und deswegen, also das gibt's schon und ich sehe auch immer mal wieder natürlich auch die fertigen Produkte dann, ja. Die Endresultate sozusagen.
Ja. Ja. Ihr liefert ja, ich glaube, fast weltweit. Also ich sag mal, ich sehe bei euch, wenn man bei euch ist, immer irgendwelche riesen Feuerräume, die dann meistens, glaube ich, in Richtung Russland oder Ähnliches gehen.
Ja, oder USA, Kanada USA. Auch, genau.
Ja, ja. Sind die Märkte dann ganz anders oder muss man sich da jedes Mal komplett drauf einstellen?
Das ist ja das Verrückte in dieser Branche. Ich glaube, jedes Land, jeder Markt ist in sich wieder ganz anders und hat eigene Regulatorien und das ist halt auch diese Schwierigkeit. Mhm. Ne? Glücklicherweise sind wir schon seit Jahren da auch tätig und Russland hat natürlich seine Schwierigkeiten gehabt, wobei sich der Markt wieder so ein bisschen stabilisiert. Okay. Aber auch USA, Kanada, verbessert sich und hat auch für uns großes Potenzial. Ne? Also da.
Aber die haben schon auch heftige Regeln
da. Wir haben heftige Regeln, genau. Ja. Wir arbeiten dort mittlerweile mit zwei Partnern zusammen, die die Ware dort importiert und ganz wichtige, witzige Anekdote, also für mich war es zumindest witzig, als ich davon gehört habe. Ich habe immer geglaubt, Kamine sind dann vielleicht im Norden von Amerika oder also nördliches USA oder Kanada, wo es kalt ist. Aber glaubst du es nicht, unser bester Absatzmarkt, wenn ich richtig informiert bin, ist Texas, also im Süden.
Okay.
Ja, da kommt so diese amerikanische Mentalität mit Cowboy-Hut und mit Whisky und schön vorm Kamin, ne? Ich meine, ich bin ja eh ein Amerika-Fan, muss ich sagen. Mich fasziniert dieses Land immer irgendwie und und das ist auf jeden Fall eines der Hauptabsatzziele dort.
Ich gucke auch immer mal wieder auf Internetbewertungen.
Ja, okay.
Interessiert euch das als Hersteller?
Oh ja.
Okay.
Absolut interessiert mich das und ich meine, wir sind bei einer 3,9.
Ja,
passt das? Tatsächlich? Ja, okay, passt. Guck mal. Also eine 3,9 ist natürlich nicht schlecht, aber es ist natürlich, hat auch Verbesserungspotenzial. Nein, das ist sehr, sehr wichtig und gerade für die heutige Zeit und natürlich für uns als Hersteller, aber ich finde auch verdammt wichtig für unsere Ofenbauer, ja. Weil diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die ist immer noch da, keine Frage. Und früher war das ja ausnahmslos darüber. Ja. Aber gerade die jüngere Generation, was macht die? Ich meine, selbst wir beide, ich vermute mal, du bist da so wie ich, wenn ich jetzt hier bei euch in Lüdinghausen bin und ich möchte abends was essen gehen, dann gucke ich mir Google, such dann mal, keine Ahnung, Italiener in Lüdinghausen und dann kriege ich schon die ersten drei Bewertungen angezeigt und dann gehe ich darauf, wo die beste Bewertung ist. Ne? Und diese Bewertungen sind extrem wichtig und wir klären auch darüber auf in unseren Schulungen. Das haben wir jetzt auch gerade letzte Woche wieder kurz angerissen, das Thema. Und ich kann auch nur an unsere Partner und unsere Ofenbauer auch appellieren, das auch sehr ernst zu nehmen, diese Situation, denn da steckt ganz viel Potenzial drin. Ne?
Ja, ja.
Und
aber offensiv geht ihr jetzt nicht auf eure Partner und bittet um eine Bewertung oder sowas?
Wir verlieren das immer schon mal. Also das hast du schon oft auch gesagt, dass wir auch bitte natürlich wünschen, dass auch mal über uns was dass eine Bewertung hinterlassen wird. Aber wir appellieren halt auch an die Partner, dass sie dort auf die Endkunden zugehen. Ne? Man kann das natürlich mit vielen Möglichkeiten auch machen. Ich sag mal, wenn man jetzt ein tolles Gerät verbaut hat, wie eben gerade gesagt, und man spricht dann nachher an den begeisterten Endkunden an und bittet vielleicht nochmal, vielleicht auch mit Hilfe mit so einer kleinen Karte, hier nochmal eine Rezension abzugeben. Ich glaube, das sollte man einfach tun, ja. Und das wirkt einfach auch die Potenzial auf bessere Sichtbarkeit, auf bessere Resonanz am Ende auch. Und was auch ganz wichtig ist, glaube, wir haben natürlich auch mal schlechtere Bewertungen, die zwangsläufig mal kommen, da ist ja auch nicht immer alles hundertprozentig korrekt. Gibt ja auch manchmal Personen, die einfach ja, ihren Frust loswerden sollen, wollen, kennst du sicherlich auch, ne? Und dann wird man damit konfrontiert. Ich glaube, unsere Erfahrung ist, immer drauf zu reagieren und vor allen Dingen immer sachlich zu reagieren und lösungsorientiert zu sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dort auf jeden Fall zu reagieren und dann aber auch problem- oder lösungsorientiert.
Ja, ja.
Ne? Und dann versuchen, in den Dialog zu gehen. Denn das lesen sich die Leute ja auch durch. Ne? Ja. Wie reagiert dann der Anbieter, der Hersteller oder der Ofenbauer in dem Moment, wenn eine negative Rezession dann auch kommt? Ne?
Ja, ja. Ihr habt mittlerweile einen sehr schönen Internetauftritt.
Dankeschön.
Wo auch, ja, ich sag mal, man gut durchkommt, man auch die technischen Unterlagen gerade als Ofenbauer findet.
Ja.
Was ich immer so ein bisschen, ihr habt eine Ofenhändlersuche.
Ja.
Gefühlt ist da jeder, der mal hinter einer Milchkanne drin war, einen Ofen verkauft hat, aufgeführt. Da irgendwas geplant, das mal ein bisschen, ich sag mal, qualitativ aufzuwerten?
Definitiv. Das war auch gerade bei der Schulung Thema. Ja, okay. Also natürlich haben das auch andere Leute nochmal kritisch angemerkt. Und ja, wir sind da dran. Also wir werden jetzt bald mit einem neuen Händlerportal an den Start gehen, wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr, spätestens zum Jahreswechsel. Das wird auch für unsere Kunden ein großer Vorteil sein, einfach noch besser auch im Bilde zu sein über alle möglichen Themen. Und auch die Händlersuche wird in dem Zuge optimiert.
Ja.
Dass das halt, was du gerade sagst, halt nicht mehr vorkommt.
Ja.
Na, also da sind wir auf jeden Fall auch schon dran und werden da auch, deswegen auch Thema Entwicklung. Es geht ja nicht immer nur um Produkte, es geht ja auch darum, dass wir, was wir in den letzten Monaten auch so schon vorbereitet haben, was halt noch nicht für viele sichtbar ist, aber was auf jeden Fall bald rauskommt. Und das ist halt ein positives Signal auch an euch.
Ja, ich glaube nicht, dass ihr faul rumsitzt.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt, aber trotzdem wäre mal eine gute Gelegenheit, das auch nochmal zu erwähnen, was dann noch alles kommt.
Bildet ihr aus?
Ja, wir bilden aus. Tatsächlich, wir haben Industriekaufleute und wir haben technische Zeichner, ich glaube, das heißt eine richtige technische Produktdesigner, glaube ich, ne? Heißt es offiziell, die bilden wir auf jeden Fall aus. Und es ist auch geplant, dass wir zukünftig wieder mehr auch auf das duale Studium gehen, was momentan nicht der Fall ist, aber das wird auf jeden Fall auch fürs nächste Jahr auch wieder ins Auge gefasst, dort was vorzubereiten, weil ich glaube, dass es auch interessant für Spartan wäre, dual auch auszubilden. Ne? Das ist ja eine sehr spannende Geschichte auch, um auch wirklich, gute junge Leute auch zu bekommen und die dann auch dementsprechend weiterzuentwickeln und aber auch ans Unternehmen zu binden.
Ja, ja. Ja, meine zweitälteste Tochter wird jetzt ins duale Studium gehen.
Okay, und was macht sie?
Ja, die möchte gerne Wirtschaftspsychologie. Das ist ein relativ neues Fach.
Ja.
Und hat jetzt tatsächlich eine Zusage von der Targobank erhalten.
Also, okay.
Die Hagos haben wir auch geguckt, aber die bietet das Wirtschaftspsychologiestudium nicht an, sondern nur Wirtschaftsstudium.
Ich habe das sogar mal studiert.
Okay.
Ja, ich habe von 2011 bis 2015 habe ich das parallel über Fernstudium gemacht, BWL und Wirtschaftspsychologie an der Eurofahr in Hamburg. Und ich habe da sehr viel rausgezogen. Also Wirtschaftspsychologie finde ich ein sehr, sehr spannendes Themengebiet, muss ich sagen.
Also ich glaube, da kann man eine ganze Menge mit hinterher machen. Ne?
Absolut, ja, absolut.
Hilft fast in allen Wirtschaftslagen, hätte ich fast gesagt. Ja, ja. Ist es einfach für euch, Auszubildende zu finden oder ist das ähnlich kompliziert wie für uns Ofenbauer?
Es ist ähnlich kompliziert wie bei euch Ofenbauern, würde ich sagen. Also das ist immer noch ein schwieriges Thema. Es ist auch bei uns in Melle, wir sind natürlich auch auf dem Land, nicht immer ganz so einfach. Aber wir sind da dran, da vieles auch jetzt positiv auch zu beeinflussen. Wir haben zum Beispiel Social Media, wo wir wirklich das immer mehr bespielen. Gibt natürlich auch die Ausbildungsmessen, wo wir Präsenz zeigen werden, wo wir da auch wirklich drum werben. Und ich gehe davon aus, dass wir da auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Jahren wieder einen deutlichen Step nach vorne machen werden. Weil mein Bewusstsein, das ist vielleicht auch nur mein persönliches Empfinden, ist aber auch, dass diese Ausbildung wieder an Wichtigkeit gewinnt.
Mhm.
Ja, also es ist nicht eine wahnsinnige Trendwende, aber es ist so der, ich habe das Gefühl, es geht in die richtige Richtung.
Ja, ja.
Also das muss ich schon sagen, ne? Und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren auch wieder wichtiger wird. Und gerade auch im Handwerksbereich, man sagt ja schon seit Jahren, Handwerk hat goldenen Boden und ich glaube, das werden wir auch spüren.
Ja. Eure Stiftung macht ja auch tolle Dinge. Also ich kann absolut, ja sagen, vom GVOB werden wir ja stark unterstützt in der Nachwuchsarbeit gerade. Jetzt habt ihr da, wie sage ich das jetzt mal lästerlich, das große Ei gebaut. Schon eine Ahnung, wann das eröffnet wird?
Nein. Das ist noch nicht. Nein, da sind noch einige Themen zu klären und Da kann ich leider auch noch nichts zu sagen, weil da gibt es noch keine neue Wasserstandsmeldung, wann wir da wirklich auch einen Schritt vorankommen. Aber die Stiftung, wie du schon gesagt hast, ist wahnsinnig engagiert und ich weiß, Dr. Schmartloch ist ja auch im bei uns im GVOB mit drin und das ist sehr, sehr löblich, was da abgeht und das ist auch schön, dass du es auch nochmal ansprichst. Da wird wirklich einiges auch für die Branche getan.
Ja. Nein, also wir sind da wirklich begeistert und ich sag mal, ohne diese massive Unterstützung, ich kann es nicht anders ausdrücken, wäre sicherlich auch deutlich weniger möglich gewesen und da passiert ja schon einiges, um halt, ja, zum einen Azubis zu finden und zum anderen Betriebe zu begeistern, auch wieder auszubilden, was auch nicht immer einfach ist. Du engagierst dich selber auch entsprechend im GVOB. Ich glaube jetzt nicht, dass du Langeweile hast, aber du hältst das für wichtig?
Absolut, ich halte das für total wichtig und ich kann auch nur daran appellieren, dass auch viele andere noch nicht Mitglieder sich dann auch bei uns beteiligen, weil der GVOB ist einfach ein unglaublich wichtiger Verband mit Leuten, die nochmal auch du oder auch viele andere, die da wirklich so unfassbar engagiert sind, dass treibt wirklich an und mir macht das auch Spaß, weil ich natürlich weiß, auch bei dem ganzen Stress, den man auch hat, muss man halt auch was für die Branche tun und das können wir halt nur gemeinsam machen und mit der Runde, die wir da haben, macht das auch einfach großen Spaß und man merkt ja auch, dass wir was bewegen. Ne? Ja. Das muss noch viel mehr werden, das ist keine Frage, aber da sind wir dran und das spürt man auch richtig und ja, mir macht das auf jeden Fall großen Spaß und das ist dann für mich auch keine Arbeit, das ist dann ja eine Ehrensache, da mitzumachen.
Aber ich finde es wirklich gerade bei uns, ich kenne es halt nicht aus anderen Branchen, aber faszinierend, wie viele Mitbewerber quasi am Tisch sitzen und miteinander zusammenarbeiten, ohne sich da böse zu sein.
Total. Und das macht das ja auch so aus, ne? Und ich glaube auch, dass diese alten Rivalitäten, die ja auch da waren, dass die auch langsam zu einem gesunden Konkurrenzdenken umgemünzt wurden, um das mal so auszudrücken. Also ich persönlich pflege auch einen total guten Kontakt auch zu Kamina, zu Brunner, zu Leder, einfach nur mal um zwei, drei Namen zu nennen. Wir sind alle irgendwo in einem Boot und wir nur gemeinsam sind wir da auch stark und da geht's auch nur miteinander. Natürlich freuen wir uns, wenn wir dann nebenseitig mal dem einen einen Kamineinsatz wegnehmen, ist ja völlig klar. Das ist ja auch ein ganz normaler, gesunder Wettbewerb, aber auf der anderen Seite sind wir da nur gemeinsam halt auch in der Lage, was zu bewegen und das macht halt auch großen Spaß. Aber es sind auch die Typen, die das hergeben. Ne? Also das ist, ich weiß noch damals, als ich zu Spartan gegangen bin, da hieß es, oh, früher, das hättest du mal auf einer Messe, wenn du zu Kamina gegangen wärst, dann hättest du aber richtig Ärger gegeben. Und umgekehrt aber genauso. Ja, da durften die Kamina-Leute nicht zu Spartan gehen. Das ist mittlerweile alles glücklicherweise auch ad acta gelegt, beiseite gelegt, bei allem gesunden Konkurrenzdenken, aber ich denke, dass man da wirklich mittlerweile auf Augenhöhe und wirklich gut miteinander arbeitet.
Also im Prinzip hat es ja auch einen kompletten Generationenwechsel gegeben. Also egal, bei welchem Hersteller so. Ich meine, ich bin mittlerweile auch schon ein paar Jahre in der Branche, aber die alten großen Herren sind, glaube ich, fast in den meisten Fällen mittlerweile abgetreten. Ich glaube, der letzte war jetzt bei Leder. Und selbst in der Keramik und Ähnlichem sind ja dann auch irgendwelche Nachfolger.
Ja, und alles hat auch seine Zeit, weißt du? Also das waren ja Koryphäen. Ne? Das soll ja auch nicht, das will ich auch gar nicht negativ reden. Das hat seine Zeit gehabt, das passte in die Zeit und das war auch wahrscheinlich total wichtig. Aber heute ist es halt auch anders. Ne? Und da braucht man einfach auch diesen Generationenwechsel, die auch mit solchen Themen wieder etwas anders umgehen. Ja. Und ich finde, das ist der ganzen Branche sehr gut geglückt. Ne?
Definitiv. Also ich habe jetzt noch keinen gesehen, wo ich das Gefühl hatte, dass da irgendwas böse abgefallen ist.
Genau. Und jetzt auch bei Leder gibt es ja auch jetzt einen jungen, neuen Geschäftsführer. Mhm. Ne? Also das ist das ist ein sehr, sehr positiver Wandel da bei uns gerade.
Hast du eine bevorzugte Ofenart?
Oh, gute Frage. Habe ich eine bevorzugte Ofenart? Also tatsächlich ist es so eine Mischung. Also wir haben ja bei uns im Portfolio die Kaminanlagen. Das ist so meine bevorzugte Anlage und da habe ich mir sogar eine bestellt. Ja, also okay. Und zwar bekomme ich die Lean-Kaminanlage, den Zirkon. Ja, das ist unser zweiseitiger Lean als Kaminanlage und den aber mit einer Kupferverkleidung.
Okay.
Ja, also das ist dann eher für mich so eine Art Möbelstück. Und ich wollte eigentlich, erst hatten wir überlegt, das in die Verkleidung in weiß zu nehmen, aber meine Frau Kathi hat gesagt, nee, das passt bei uns eigentlich ganz gut rein, auch wenn das ein bisschen mutig ist, aber wir nehmen den Zirkon dann in Kupfer. Ja,
schon extravagant.
Ja, absolut, aber ich glaube, es passt da gut rein und das ist so meine bevorzugte Ofenart. Mhm.
Ihr habt ja ein wahnsinniges Portfolio auch an Farben.
Ja.
Wenn ich das jetzt mit anderen Herstellern vergleiche. Wie ist das so von den Stückzahlen, wenn ich vorsichtig fragen darf? Verkauft ihr trotzdem hauptsächlich schwarz und grau oder?
Definitiv, also fast 90% der Farben sind natürlich unser Nero, unser Schwarz, aber unser Titan. Mitunter auch noch ein bisschen weiß und dann flacht es weit ab und dann habt ihr natürlich diese paar Sonderfarben. Aber für mich oder für uns im Vertrieb bei Spartim ist es halt einfach auch ein USP zu sagen, hey, guck mal hier, wir haben diese Möglichkeit, das zu bieten. Und gerade auch für die Ausstellung, erinnere dich, gibt ja auch die Farbe Türkis, ja. Aber am Ende ist es ein Hingucker, ja. Man hat einen schönen Spartim im Ofen, passt durchs S beispielsweise in der Farbe Türkis in der Ausstellung stehen, die Kunden bleiben stehen und wenn sie dann am Ende den Ofen kaufen, aber in einer anderen Farbe, ist es uns ja auch nur recht. Von daher bin ich ganz dankbar, dass wir diese Farbvielfalt haben.
Ja, ich sag mal, die Erfahrung habe ich auch früher schon gemacht, dass die Leute immer sagen, toll, aber wir haben genauso vorne den Odin von mal Spartherm, jetzt wieder die Kürzeng. Und da stehen ganz viele Leute vor und sagen, der ist aber toll, aber kaufen tun ihn dann doch eher weniger. Ja. Das ist dann immer der Standardofen sozusagen.
Ne? Wobei wir feststellen, dass der Odin immer besser geht langsam. Ne? Okay. Also es geht schon in diese Richtung und der etabliert sich langsam in Deutschland. Ja?
Das ist auch ein toller Ofen, kann ich nicht anders sagen. Also wir sind echt begeistert. Brennt. Mhm. Ich bin ja sowieso von diesen Dick-Görz-Geräten. Das ist ja eigentlich nur ein Brennraum. Also ich frage mich immer, wo da noch Technik untergebracht ist, weil dafür brennt der unglaublich gut. Eigentlich, böse gesagt, ist das eine Kiste, aber also selbst der Dreiseiter, also die Scheiben bleiben relativ lange sauber, wo ich bei anderen Geräten echte Probleme habe.
Es funktioniert und das ist halt auch der Weg, den wir gehen wollen. Letztendlich, wir haben ja die Görz erst seit 2-3 Jahren im Portfolio. Und das auch der Odin, den du gerade angesprochen hast, jetzt, der war vorher bei Spartim das einziges Gerät, jetzt bei Dick Görz drin ist, ist eigentlich nur konsequent in der Markenkommunikation, weil der Odin ja immer schon Dick Görz war. Ja. Und ich meine, wir sind eine große Spartim-Gruppe, wie eben schon gesagt, wir haben Drew und Drew macht nicht nur Gas, Drew macht halt auch Holzbrand also die Marke Dick Görz, aber natürlich auch Elektro und arbeitet an weiteren Themen. Und um diese Synergien auch besser zu nutzen, macht es auch einfach nur Sinn, auch das Portfolio komplett auch zu nehmen. Ne? Und wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan mit Dick Görz, muss ich sagen, aber wir merken halt, das gewinnt immer mehr auch an Relevanz im Markt und es kannibalisiert sich aber nicht mit den Spartim-Produkten. Die sind einfach sehr unterschiedlich, das ist eine prima Ergänzung und genau so gehen wir damit auch in den Markt.
Ne? Ja, wie gesagt, ich finde es echt faszinierend, wie man mit wenig offensichtlicher Technik so einen tollen Abbrand hinkriegen kann. Ich mache möchte bei Spotify so eine Playlist machen.
Okay.
Gibt's irgendein Lied, das du mit dem Ofenbau oder Spartherm oder was auch immer verbindest in dem Bereich?
Das Lied ist von Ed Sheeran und heißt Icy Fire.
Okay, das hört sich
das
cool an.
Das finde ich, ist zwar sehr ruhig und sehr instrumental, aber das ist für mich sehr ein emotionales Lied und das verbinde ich dann halt auch irgendwie immer mit der Branche, muss ich sagen.
Ja, cool.
Ja. Ich meine, es heißt Icy Fire.
Das finde ich. aber ich sag mal, ruhige Musik passt ja letzten Endes dann auch zum gemütlichen Holzfeuer. Ich meine, wir verkaufen ja viele Emotionen, ne?
Genau, richtig. Und das ist ja auch das, was ich so spannend finde an dieser ganzen Branche, dass es am Ende einfach sehr emotional auch ist von den Produkten her. Und ich meine, ich habe ja anfangs erzählt, ich war beim Fliesenhersteller. Und danach hatte ich mit den Betonbauern zu tun. Das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Metier, Ofenbau. Ja, ne? Das ist halt viel emotionaler. Und deswegen, ich glaube auch, das wird immer auch weiteren Entwicklungspotenzial haben.
Ich hatte mir gemeinerweise für dich das Lied Ärger von Stoppock aufgeschrieben.
Okay.
Aber das heißt, der Ärger, du kannst mich nicht mir nicht anschmieren, das ist eher positiv gemeint.
Ja, alles gut.
Aber das passt ja zu dem, was du gesagt hast, dass dich das alles, nicht anficht, ist falsch, aber dass du dich davon nicht unterbringen lässt.
Ach, absolut.
So, kann man es ja auch sagen. Wie siehst du die Ofenzukunft? Ganz breite, doofe Frage, aber.
Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, dass, klar, es gibt immer externe Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, sei es Politik, sei es Wirtschaft. Ich glaube aber trotzdem, dass der Wunsch nach Feuer oder der Wunsch nach unseren Produkten, der wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren bestehen bleiben. Da bin ich mir ganz sicher. Was sich aber ändern wird, ist generell unser Markt wird sich ein bisschen ändern, weil ich blicke ehrlich gesagt ein bisschen sorgenvoll auf diese ganze Altersnachfolgeregelung, wenn ich mir angucke, was das Durchschnittsalter der Ofensetzer in Deutschland insbesondere ist. Und das kann man letztendlich auch für die Schweiz und auch für Österreich so sehen. Geht an die 60 und da wird in den nächsten Jahren bis 2030 sicherlich einiges passieren. Ja, ja. Nicht jeder hat einen Nachfolger. Dafür Arbeiten wir auch gemeinsam dran, dass wir immer weiter Nachwuchs kriegen. Aber ich glaube, wir werden diesen gesamten Bedarf an aktuell bestehenden Ofensetzern gar nicht stillen können. Ja. Wenngleich glaube ich trotzdem, dass der Bedarf an Feuer groß sein wird. Also der Markt wird trotzdem, muss bedient werden. Ne? Ja, also das glaube ich schon. Aber in den nächsten Jahren wird sich auch einiges verändern. Und da bin ich gespannt drauf, in welche Richtung sich das dann entwickelt. Ne?
Sind das dann die Bausätze, die ihr auch im Sortiment habt für, ich sag mal, Nicht-Ofenbauer?
Richtig, das ist sicherlich auch ein Hebel, um einfach auch nachher ja einen Verlust an Stückzahlen zu kompensieren, keine Frage. Trotzdem glaube ich nach wie vor an das Handwerk. Ja. Und ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich weniger, aber dafür größere Betriebe sein werden, die dann am Ende auch diesen Bedarf an Feuerstätten, an diesen wirklichen, an kompletten individuellen Anlagen, der will ja trotzdem bedient werden, weißt du?
Ja,
ich glaube, dass Nachfrage der dann genau. Und deswegen glaube ich trotzdem, dass wir eine gute Zukunft haben werden, aber es wird sich sicherlich noch einiges verändern.
Ja, auch im politischen Bereich. Also ich hatte das so, ich meine, ich bin jetzt, wir haben jetzt gerade mit unserem Laden 25-Jähriges gefeiert, und man stumpft ja irgendwann auch mal so ein bisschen ab. Ne? Man kriegt dann jedes Jahr im März kommt da halt dieser nette Herr vom Umweltbundesamt und erklärt uns, dass die Luft sauber ist, aber Öfen verboten werden müssen. Als ich das irgendwann, ich glaube vor 2 Jahren oder so, kam das wieder, habe ich dann, weißt du was, das erzählt er uns auch schon seit 20 Jahren, glaube ich ihm nicht. Ich habe dann im Meisterkurs gesessen, wo ja dann angehende Meister saßen, die dann aber doch einige Angst hatten in dem Sinne, die dadurch verunsichert waren, was dann bei mir wieder dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, man muss doch dranbleiben, um das irgendwie erhalten zu können. Und da ist halt die Frage, siehst du das so, dass wir da weiter arbeiten dürfen, das Holzfeuer machen dürfen, oder gibt's da auch Ängste, dass sie uns vielleicht irgendwann doch verbieten?
Ich sag mal so, Ängste nicht, Respekt, ja, keine Frage, Respekt auf jeden Fall. Aber ich bin davon ganz, ganz fest überzeugt, dass weiter auch Holzfeuer in der Zukunft auch Thema bleiben wird. Also da bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Und ich meine, du bist schon länger in der Branche als ich, aber auch du hast wahrscheinlich schon diese ganzen, es kommt ja immer wieder auf das Thema.
Das ist es, ja.
Und ich glaube, das wird uns auch weiterhin begleiten, aber ich glaube auch daran, dass wir da für alles immer Lösung finden werden.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was du von Spartherm oder über Spartherm uns mitgeben möchtest?
Ja, wir haben schon einiges jetzt gerade.
Ja, wir sind schon ein bisschen ins Detail gegangen.
Ja, aber das ist doch gut. Aber nee, ich glaube, soweit haben wir alles.
Ja.
Und
gibt es einen Ausblick auf die WOF? Also,
ja, gibt da? Es. Aber darf ich auch oder will ich nicht so viel verraten, weil wir auf jeden Fall freuen wir uns, mit dabei zu sein. Wir sind auch schon fleißig in der Planung, fleißig mit unserem Messeteam da einen schönen Wow-Effekt zu erzielen, und da sind wir dran. Und das ist natürlich auch mal was Schönes. Das ist, wir haben alle 2 Wochen da so einen kurzen Roundtable bei uns im Werk und besprechen das alles. Und ich habe da schon eine ganz große Vorfreude drauf.
Okay.
Wenn du mal überlegst, ist ja nicht mehr lange, ein halbes Jahr noch, mehr oder weniger.
Ja,
und dann
sind
wir schon
im April,
auf der World of Fireplaces. Und ich bin auch total dankbar, dass diese, ich sag mal, Branchenmesse sich langsam etabliert. Ne?
Ja.
Also ich glaube, das ist super wichtig für unsere Branche, dass wir eine große Branchenmesse haben. Trotzdem natürlich auch noch weitere tolle Veranstaltungen wie die Hagos-Börse, die ja auch total besonders in sich ist und die auch eine Institution ist. Aber ich glaube, eine übergeordnete Branchenmesse für alle, auch international, ich glaube, das macht total Sinn.
Ja, ich sag mal, vor allem, die Hagos-Börse ist toll gemacht, gar keine Frage, aber sie ist ja sowohl von den Ausstellern als auch von den Besuchern eingeschränkt.
Ja, stimmt.
Und genau. Das ist dann halt in Leipzig nicht so.
Insofern. Richtig,
und
früher war es die ISH, ne?
Ja.
Aber da war man nur ein Teil, da war man ein kleinerer Teil von einem anderen Bereich. Und jetzt ist man aber halt fokussiert auf die Fireplaces sozusagen. Und das fühlt sich sehr, sehr richtig an. Und ich glaube, die erste World of Fireplaces vor 2 Jahren war ein voller Erfolg.
Ja, definitiv.
Ja, vor letztes Jahr war sie, genau. Wenn ich dem Ganzen jetzt richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist sogar die Prognose für das nächste Jahr noch mal besser. Mit noch mehr Besuchern, noch bessere Resonanz. Also
ich sag mal, die Ausstellungsfläche hat sich auf jeden Fall erweitert.
Ja.
Und sind ja auch noch, ich sag mal so, die größeren, die letztes Mal noch gefehlt haben, ich glaube, die lassen sich diesmal dann auch nicht nehmen, mich nicht zu zeigen.
Genau.
Insofern glaube ich, dass das schon ein toller Branchentreff wird letzten Endes.
Richtig, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass diesmal Brunner mit dabei ist. Ne? Die waren, glaube ich, letztes Jahr nicht dabei. Nächstes Jahr sind sie dabei. Ja, und das ist ja auch positiv. Also am Ende müssen wir da auch geballt auftreten. Ja.
Ja, aber ich sag mal, dafür lohnt es sich ja dann auch für den Ofenbauer dahin zu fahren und
unbedingt
sich mal am besten mindestens 2 Tage einen guten Überblick zu machen.
Absolut, mindestens 2 Tage, das wäre auch mein Appell an unsere Ofenbaufreunde hier. Genau.
Ja, ja, vom GVOB sind wir dann auch wieder da und werden wieder ein bisschen für die Verbandsarbeit was machen und hoffen, dass wir vielleicht auch ein paar Mitstreiter finden, die dann auch da mitmachen.
Ich habe noch so, was mir gerade einfällt, ja, noch so eine kleine Anekdote, die ich vielleicht noch erzählen kann, okay, zu meinem Start. Da, total halt lustig. Als ich mich damals vorgestellt habe, mit Andreas, bin rumgefahren, habe natürlich dann auch die Partner kennengelernt und dann fragte mich der eine, Mensch, was machst denn du bei Spart? Und ich so, hey, ich bin der Vertriebsleiter für Dach. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt ist Spart eben schon so groß, das machen sie auch Dächer. Weißt du, da hab ich gedacht, das ist ja cool. Und das meinte der bei ernst.
Ne? Ja. Also, ja. Meine Kinder haben mich das letztens auch gefragt.
Also,
das
heißt, insofern, ja, genau,
scheint nicht jedem immer bewusst zu sein, ja, was das bedeutet. Super. Markus, ich danke für das offene, tolle Gespräch. Hoffe, wir haben ein paar Sachen richtig stellen oder zumindest darstellen können. Und ja, ich wünsche dir wieder weiterhin viel Erfolg und dass du weiterhin deinen Lockenkopf behältst, damit du ein bisschen was abfedern kannst.
Andreas, vielen lieben Dank. Hat großen Spaß gemacht. Danke.
Ja. Ciao.
Ciao.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Auch wenn Markus allein aus verfahrenstechnischer Sicht nicht überall ins Detail gehen konnte, so hat er doch offen und ehrlich über seine und die Situation von Spartherm gesprochen, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Wenn dieser Weg weiter konsequent beschritten wird, sollte der Imageverlust wieder gut gemacht werden. Im Internet findet ihr alle Infos über Spartherm unter www.spartherm.com und bei Social Media. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.